Willkommen zurück zu unserer inzwischen dritten Folge unseres Podcasts Wir sind eine Lobby, der Podcast der Linken in Karlsruhe. Ich bin nach wie vor Alexa, eine der Moderatorinnen des Podcasts und auch wieder frisch gewählt in den Kreisvorstand, und zwar diesmal nicht alleine, denn mit mir ist wie immer dabei der Sepp. Hallo Sepp.
Hallo, hier ist der Sepp schon wieder. Der Sepp ist frisch in den Kreisvorstand als Beisitzer gewählt, das kommt hinzu. Ansonsten das Übliche, ich werde bald 35, es kommt auf mich zu. Und moderiere dann heute mit unserem Gast zum Thema des kommunalen Haushalts und was uns da an Kürzungen bevorstehen wird in Karlsruhe, unserem Stadtrat Lukas Bimmerle. Hallo Lukas.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank Alexa und Sebastian für die Einladung. Ich freue mich gleich auf die Gesprächsrunde und auch herzlichen Glückwunsch an der Stelle zum Wahl in den Kreisvorstand.
Vielen Dank. Du bist an der Stelle der Experte. Kannst du uns nochmal erzählen, was genau du in den kommunalen Gremien uns vertrittst und was der kommunale Haushalt für uns bedeutet?
Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Lukas Bimmerle. Ich bin einer der drei Stadträten der linken Gemeinderatsfraktion hier in Karlsruhe. Ich habe ja noch zwei Kollegen mit der Mathilde Göttel und der Karin Binder. Und letztendlich sind wir alle drei vor 2,5 Jahren in den Gemeinderat gewählt worden, um linke Politik dort zu vertreten und dementsprechend uns auch als Lobby im Gemeinderat für soziale Politik einzusetzen. Ich erspare jetzt an der Stelle die Auflistung von jeder unserer Funktionen. Jeder von uns hat eine ganz große Palette von Themenbereichen, die wir vertreten. Bei mir ist eine der Themen, wo ich mich fokussiert darauf habe, ist das Thema Haushaltspolitik und Finanzen. Also so das klassische Butter-und-Brot-Thema, wie kann man linke Politik in Geld umsetzen und versuchen da das zu realisieren, und letztendlich ist da das die Königsdisziplin der Haushalt. Und vielleicht mal für die Zuhörerinnen, die mit dem Thema kommunalen Haushalt sich noch nicht beschäftigt haben, der kommunale Haushalt ist letztendlich nur ein Begriff dafür, wenn wir darüber sprechen, wo wollen wir Geld rein investieren. Sprich, alle 2 Jahre meistens sitzen sich alle 48 Gemeinderätinnen und die Bürgermeisterin und der Oberbürgermeister zusammen und diskutieren darüber, wo in den nächsten 2 Jahren Geld investiert werden soll, wo soll Geld ausgegeben werden, im Sozial-, im Klimaschutzbereich, in Mobilität und so weiter und so fort. Und nach diesen sehr langen Diskussionen, wo jede Fraktion ihre politischen Themen in Anträgen formuliert und quasi Geld für ihre Konzepte, für ihre Ideen, wie sie eine Stadt gestalten wollen, ja letztendlich vorgestellt haben. Und am Ende gibt es dann die Haushaltsberatungen am Ende vom Jahr, diesmal im Dezember, also in 2 Wochen. Und am Ende steht dann ein Gesamtergebnis und jegliche politische Maßnahme, die man umsetzen möchte, sei es eine neue Schule so zu sanieren, Klimaschutz umzusetzen, die ÖPNV-Preise zu reduzieren, sozialen Wohnungsbau zu fördern, all das muss am Ende in so einem kommunalen Haushalt drinstehen, weil wenn kein Geld dort dafür vorgesehen wird, wird auch von der Verwaltung nichts gemacht. Das gilt genauso auch für das Personal, also jede Personalstelle, die gebraucht wird, um irgendein Projekt oder eine Maßnahme umzusetzen, steht am Ende in diesem Haushalt drin. Also es ist ein sehr komplexer Prozess über mehrere Monate hinweg, wo sich die verschiedenen Leute an einen Tisch setzen, diskutieren, wo ist die Schwerpunktsetzung, wohin will man, wie nimmt man das Geld ein, wohin geht man es aus, und am Ende steht das Gesamtergebnis dann im Dezember fest für die nächsten 2 Jahre. Und diesmal sprechen wir über den Doppelhaushalt 2022 und 2023. Also es geht um die Gelder für das nächste Jahr und für das übernächste Jahr. Ja, und dementsprechend sind wir jetzt gerade in dem Beratungsprozess und ich würde euch gerne heute darüber erzählen, was es an der Stelle ja Neues zu berichten gibt.
Genau. Jetzt sind wir auch gerade in der Phase, wo das, glaube ich, alles andere als einfach ist mit Corona. Viele reden davon, jetzt den Gürtel enger zu schnallen. Was kommt da jetzt auf uns zu?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Anlass. Ich glaube, dieses Thema Corona hat, glaube ich, die letzten 2 Jahre in der Politik oder die Politik letztendlich geprägt, weil natürlich die Kommune, also die Stadt Karlsruhe, als unterster ja staatliche Verantwortungsträger enorm davon betroffen ist. Also wir erleben, dass natürlich mehr Ausgaben notwendig sind, also um die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten, um dafür zu helfen, besonders davon Betroffene nochmal zusätzlich zu unterstützen. Das ist so die eine Geschichte oder der eine Aspekt. Und auf der anderen Seite gibt es immer noch enorme Einbußen auf der Einkommensseite. Also man liest auch in den Medien sehr oft, der ÖPNV ist eingebrochen, weil die Menschen sich nicht mehr trauen, ihn zu nutzen. Und der öffentliche Nahverkehr, also ÖPNV, wird ja vor allem also von der Kommune getragen finanziell. Und wenn dort weniger Menschen den nutzen, gibt es weniger Einnahmen. Und dementsprechend fehlt es an der Stelle an Geld. Genauso bei der Gewerbesteuer beispielsweise. Viele Unternehmen haben Probleme bekommen in der Corona-Zeit, haben weniger Umsätze. Und am Ende, ganz am Ende der Kette, trifft es dann auch die Kommune, weil sie über die Gewerbesteuer einen großen Teil ihrer Einnahmen bestreitet. Also stehen wir so an der Situation, weshalb sehr stark im Moment diskutiert wird, wie muss eine Kommune eigentlich sich zukünftig oder diesen Corona-Effekt erledigen. Das ist eine Debatte im Haushalt, ist aber tatsächlich nicht der Hauptfokus, weil Corona, ich muss das gerade selber drüber lachen, sagen ja immer alle, es sei irgendwann bald vorbei. Das hören wir jetzt schon seit anderthalb Jahren, dass es irgendwann bald vorbei ist. Ich glaube, es geht noch eine ganze Zeit lang, aber natürlich ja, betrifft es noch die Politik der nächsten ein, zwei Jahre nochmal maßgeblich, wie man damit umgehen möchte.
Kannst du sagen, welche Auswirkungen Corona auf diesen Haushalt zum Beispiel in der Höhe hatte bisher? Ich weiß, dass der letzte übliche Haushalt so immer bei etwa 1,3 Milliarden sowas liegt in Karlsruhe. Was haben wir für einen äußeren Faktor eigentlich schon, mit dem man hier praktisch rechnen musste?
Ja, es ist schwer zu beziffern, weil natürlich wir zwei Aspekte haben. Das eine Mal ist das der reine Effekt darauf, weniger ÖPNV genutzt wird und so weiter und so fort, der sich direkt bemerkbar macht. Da sprechen wir meistens über 100 bis 200 Millionen Euro, der letztendlich im kommunalen Haushalt fehlt. Also das heißt, durch fehlende Einnahmen oder durch zusätzliche Ausgaben. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist natürlich, dass es auch Zuschüsse vom Bund und vom Land gab, diese Defizite auszugleichen. Also das hat sich mittlerweile doch sehr stark verringert. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir immer noch zwischen 50 bis 100 Millionen Euro Defizite haben in diesem Jahr durch Corona. Also die Einnahmen, die fehlen. Und letztendlich, was glaube ich das Schwierigste ist, ist dieses wirtschaftliche Umfeld, in dem wir uns begegnen. Ich hatte ja gerade eben erwähnt, dass die Gewerbesteuer eines der großen Einnahmequellen der Kommune ist und man sagt jetzt, dass man davon ausgeht, dass vielleicht im Jahr 2024, 2025 das Gewerbesteueraufkommen genauso hoch ist wie im Jahr 2019, also vor Corona. Sprich, wir haben so etwa 5 Jahre wirtschaftliche Entwicklung verloren, was eigentlich das größte Problem durch Corona ist. Wie hoch das dann am Ende über die 5 Jahre gesehen ausfällt, das ist, glaube ich, eher ein Blick in die Glaskugel. Genau.
Gut, das ist schon mal wichtig zu wissen, dass es halt, selbst wenn man gute Absichten hat, einen leichten Einbruch gibt, aber 50 bis 100 Millionen sind ja im Verhältnis zu 1,3 oder 1,2, was wir jetzt vielleicht haben, nicht so sehr, als müsste man praktisch den gesamten Haushalt auf den Kopf stellen, würde ich sagen. Hinzu kommen aber erschwerende Faktoren noch, wie die Drohung vom Regierungspräsidium, die ja schon mal beim letzten Haushalt im Raum gestanden hat. Kannst du dazu etwas mehr erzählen?
Ja, das geht tatsächlich jetzt schon sehr stark in das Thema rein, aber vielleicht zum Erklären, wie hängt dieses Regierungspräsidium überhaupt mit dem kommunalen Haushalt zusammen? Letztendlich, der Haushalt wird alle 2 Jahre aufgestellt, da steht jede Finanzsumme drin und am Ende entscheidet der Gemeinderat darüber, ob man den Haushalt so beantragt und ob man den so umsetzen will. Da steht dann drin, wie viel Schulden man macht, wie viel Gewinne man macht und so weiter und so fort. Und dieser Haushalt reicht dann nicht aus, dass der Gemeinderat es nicht nur sagt, sondern der muss von der obersten oder von der obersten Rechtsaufsichtsbehörde, in dem Fall das Regierungspräsidium, was unter anderem für Karlsruhe zuständig ist, nochmal genehmigt werden. Und das Regierungspräsidium ist letztendlich eine Verwaltungsstelle, also reine Verwaltungsteil des Landes Baden-Württemberg, wo dann vor allem Juristen darüber urteilen, ob der Haushalt genehmigungsfähig ist, unter anderem unter der Berücksichtigung von gewissen Vorgaben, wie zum Beispiel, dass die Kommunen keine Schulden machen dürfen. Das sind so Vorgaben, die man einzuhalten hat. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Also sprich, wenn der Gemeinderat gesagt hat, ich möchte dann dafür Geld ausgeben, muss am Ende das Regierungspräsidium diesen Gesamthaushalt nochmal das Ja geben, um zu sagen, das passt. Jetzt haben wir die Situation, durch Corona ist natürlich die Stadt Karlsruhe auch in Schwierigkeiten geraten, hat dementsprechend erhöhte Ausgaben, weniger erhöhte Ausgaben und weniger Einnahmen gehabt. Jetzt sagt es das richtigerweise 100 Millionen, hören sich nicht viel an für 1,3 bis 1,5 Milliarden, das ist richtig, aber nur um mal ein Verständnis zu geben, die reine freiwilligen Leistungen, die die Stadt Karlsruhe letztendlich oder der Gemeinderat letztendlich entscheiden kann, also dieser Teil der Leistungen, wo die Politik frei vergeben kann, weil und zu sagen kann, okay, wir unterstützen jetzt den und den Verein, der ist deutlich geringer. Da reden wir eher um so 400 Millionen Euro. Also das ist schon ein deutlicher Brocken. Der restliche Teil des Haushalts sind vor allem Pflichtleistungen, also zum Beispiel Sozialleistungen, die ja an Menschen ausgezahlt werden müssen, weil die Bundesgesetzgebung es so vorschreibt. Dieser Teil wird gar nicht vom Gemeinderat behandelt, weil das ist Bundesgesetzgebung und die Kommune macht nichts anderes, als das Geld ganz am Ende auszuzahlen und kriegt aber auch genau die Summe Geld wieder vom Land oder vom Bund zurück. Und dieses Regierungspräsidium ist eine bisschen obskure Geschichte, weil es letztendlich die Macht hat, jeden Haushalt nicht zu genehmigen. Und das ist so ein bisschen das Damoklesschwert, was so über jede Kommune hängt. Weil was heißt das nicht genehmigen? Man beantragt den Haushalt, die Politik hat verhandelt, kam zum Ende zu einer Entscheidung aufgrund der politischen Mehrheitsverhältnisse. Und dann kommt das Regierungspräsidium und sagt, hier, Achtung, du machst aus unserer Sicht zu viele Schulden in diesem Jahr. Wir können den Haushalt so nicht genehmigen. Dann lehnen die den kompletten Haushalt ab, geben eine Vorgabe dazu. Das ist übrigens immer noch ein nicht demokratisch gewähltes Gremium, sondern ein reines Verwaltungsbeamtentum, was da ist.
Praktisch der verlängerte Arm der Landesregierung, oder?
Genau, das ist ein verlängerter Arm der Landesregierung. Wir führen die Landesgesetzgebung aus und ja, ist halt ein Verwaltungsapparat. Und dann geht der Haushalt wieder komplett zurück zur Kommune und muss nochmal angepasst werden. Solange der Haushalt nicht angepasst ist und das Regierungspräsidium sein Okay nicht gegeben hat, kann kein einziger Cent der freiwilligen Leistungen ausbezahlt werden. Sprich, es ist ein kompletter Stopp von jeglicher Finanzierung. Jetzt könnte man sagen, gut, dann gibt es halt einen Monat später das Geld, aber wenn man jetzt im Kulturbereich schaut oder im Sozialbereich, da kriegt dann niemand mehr irgendeinen Cent zugewiesen, was dazu führt, dass natürlich viele in Problemlagen geraten, die eigentlich von der Finanzierung der Kommune abhängig sind. Also es ist ein extrem schwieriges Thema und diese Nichtgenehmigung des Regierungspräsidiums ist sehr oft ein Aspekt in der politischen Diskussion, wo dann jeder versucht, das reinzuinterpretieren. Die einen, vor allem sehr konservativ geprägte Seite versucht über diese Argumentation, ein Regierungspräsidium genehmigt das nicht, ja, den Gemeinderat ein Stück weit dazu zu bringen, weniger auszugeben, weniger Schulden zu machen und Schulden weniger machen, hört sich immer toll an. Nur wenn dadurch soziale Projekte nicht mehr genügend Geld bekommen oder kulturelle Projekte, dann ist es nett, wenig Schulden zu machen, führt aber dazu, dass natürlich so ein Leben in der Stadt und Menschen, die besonders die Hilfe von der Stadt benötigt, nötig haben, darunter leiden. Und genau, und vielleicht ganz kurz noch, an der Stelle stehen wir jetzt. Also die Stadt Karlsruhe hatte eine sehr schwierige Haushaltslage, kommen wir vielleicht nochmal gleich drauf. Und die Frage, die jetzt immer im Raum steht, ist der Haushalt überhaupt genehmigungsfähig? Wie viel dürfen wir ausgeben, sodass das Regierungspräsidium quasi nicht uns auf die Finger klopft und sagt, jetzt der Haushalt können wir so nicht genehmigen. Ihr müsst doch mal den ganzen Prozess von vorne anfangen.
Der Oberbürgermeister Mentrup hat uns ja schon mit dem ersten Satz seiner Rede praktisch angekündigt, die fetten Jahre seien vorbei. Was genau weißt du jetzt eigentlich, was die Verwaltung und die anderen Fraktionen schon so für Pläne haben, wo man denn ihrer Meinung nach irgendetwas wegschneiden sollte? Selbstverständlich wird das in den freiwilligen Leistungen halt primär sein, aber mit 400 Millionen etwa ist das ja auch schon ein Drittel bis 40% etwa des Ganzen.
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich, wieso sind die fetten Jahre vorbei? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemals fette Jahre in Karlsruhe gab. Ich glaube nicht, dass die fetten Jahre für diejenigen gab, die wenig Einkommen in der Stadt hatten. Ich glaube, es sind eher die fetten Jahre vorbei, dass man solche Großprojekte wie die Kombilösung nicht mehr finanzieren kann. weil gerade die Menschen, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind, also ich glaube, wenn man mit denen reden würde, würde jeder sich fragen, welche Fette jahren. Aber ich glaube, es ist auch so ein Aspekt in der politischen Diskussion, dass die Verhältnismäßigkeit oder der ein Diskurs teilweise stattfindet, eine Diskussion, wo sich Menschen in dieser Stadt wirklich fragen, ob das ihre Lebensrealität ist. Aber auf rein jetzt auf die Finanzen mal geschaut, ohne die politische Dimension dessen, die Stadt Karlsruhe hat eine Zeit lang sehr viele Investitionen umsetzen können, was jetzt teilweise in sehr absurden Großprojekten wie die Kombilösung geflossen ist, aber auch natürlich in wichtigen Projekten wie Schulsanierungen, Hallenbauten, ein Aufstocken von gewissen sozialen Leistungen, Klimaschutzpolitik und so weiter und so fort. Jetzt hat aber Corona natürlich einen Einfluss gebracht oder einen Einbruch in den letzten 2 Jahren zur Folge gehabt. Aber das ist nicht das einzige Problem, weshalb wir jetzt gerade eine Schwierigkeit haben, sondern wir haben eine ganze Reihe von stetig steigenden Ausgaben. Ich komme nochmal zurück zur Kombilösung. Ab dem nächsten Jahr müssen wir 40 Millionen Euro jährlich zusätzlich zahlen für die Instandhaltung und Abbezahlung der Kombilösung, was eine gigantische Summe ist für ein reines Bauprojekt, dessen Mehrwert auch fraglich ist für den öffentlichen Nahverkehr. Und es sind noch andere Themen wie die Stadthalle-Modernisierung, Wildparkstadion, und so weiter und so fort, die wir finanziert haben und wo jetzt letztendlich auch eine sehr hohe Ausgabenlast auf die Stadt zukommt. Und wir sprechen jetzt über die nächsten Jahre um ein Minus in einer zweistelligen Millionensumme. Jetzt für dieses Jahr ein Ergebnis von minus 75 Millionen Euro. Irgendwann 2026 sprechen wir von minus 190 Millionen Euro im Jahr. Das heißt, die Schulden der Stadt Karlsruhe werden immer größer und steigen irgendwann auf 1,5 Milliarden. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil natürlich ein negatives Ergebnis heißt, ich habe jedes Jahr weniger Geld zur Verfügung. Und normalerweise sagt man, eine Stadt sollte ein positives Ergebnis haben, also am Ende mehr Geldbeutel haben als davor, weil man damit noch Investitionen, keine Ahnung, in Radverkehr, Radwege investieren möchte, in irgendwelchen Sanierungen von Schulen und so weiter und so fort. Und deshalb sagt man, die fetten Jahre sind vorbei, weil jemand jetzt in der Phase kommt, wo man jedes Jahr viel, viel mehr Geld ausgibt, als man einnimmt und man deshalb Probleme hat, zu einer Situation zu kommen, wo man die Anforderungen erfüllt, einen ausgeglichenen Haushalt zu haben und keine neuen Schulden zu machen. Deshalb die fetten Jahre vorbei. Und als Maßnahme, was die Stadtverwaltung jetzt initiiert hat, ist das Thema 10-Punkte-Plan, nennt sich das, wo sie letztendlich für die nächsten 2 Jahre eine Reihe von Maßnahmen vorschlagen, wie man kurzfristig das Ergebnis deutlich verbessern kann. Da sprechen wir von etwa 60 bis 70 Millionen Euro jedes Jahr zu verbessern. Das ist ein ganz bunter Mix aus verschiedenen Maßnahmen, aus Steuererhöhungen, Ausgabensenkungen an einer gewissen Stelle, sei es also ganz unterschiedlicher Art. Es kann mal sein, dass der Straßenbau weniger investiert wird, was gut ist für uns. Auf der anderen Seite wird so ein Thema wie ticketfreier ÖPNV für Menschen bis 25 mit wenig Einkommen nicht umgesetzt oder die Gebühren für Fachschulen werden weiter erhoben. Also es ist ein sehr bunter Mix aus verschiedenen Maßnahmen und man macht so ein bisschen Aufbrauch von Rücklagen, die man hatte in so einzelnen städtischen Gesellschaften wie im Verkehrsbereich und erkauft sich somit ein bisschen Zeit. Also wirklich eine bunte Liste, die man jetzt versucht umzusetzen für die nächsten 2 Jahre, um schnellstmöglich Effekte zu erzielen und langfristig, wie man an andere Töpfe dran, wie kann ich ja Leistungen abbauen, wie kann ich höhere Gebühren erheben, wie kann ich mit weniger Personal klarkommen, wie kann ich die Investitionen besser ja abfahren, um weniger Geld auszugeben und damit langfristig dieses Problem, in Anführungszeichen Problem, in den Griff zu bekommen.
Jetzt hast du ja schon mal erwähnt, dass wir sogar in der letzten im letzten Haushalt schon geplant hatten, dieses 365-Euro-Ticket für Jugendliche einzuführen, womit ja auch Wahlkampf von sowohl SPD als auch Grünen gemacht wurden. Und das war ja praktisch das erste Opfer, was schon gefallen ist, wofür man dann dankbarerweise auch noch die Fraktionsvorsitzenden der Grünen und der SPD dann in den Bundestag praktisch befördert hat zur letzten Wahl. Der gesamte Klimahaushalt, der praktisch verabschiedet wurde nach der Kommunalwahl. Was darin würde konkret bisher wohl geopfert werden, weil man meint, dass gespart werden muss.
Ja, das ist tatsächlich, das ist ein sehr komplexes Themenfeld, was man reinkommt, weil ihr wisst vielleicht, also wir haben als Stadt Karlsruhe das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das haben wir jetzt irgendwie kritisiert, wollen 2035 klimaneutral werden. Es wird wohl in Zukunft die Zielsetzung kommen von der Stadt Karlsruhe, dass man bis 2040 klimaneutral wird. Und dementsprechend gab es auch also Investitionen in Klimaschutz. Also es war jetzt nicht so, dass man nichts gemacht hat. Also im letzten Jahr hat man 15 neue Stellen geschaffen, dieses Jahr 10 neue Stellen, also insgesamt 25 Personalstellen. Man hat es, und insgesamt braucht man 40 in den nächsten Jahren, die man aufstocken muss. Man hat eine Reihe von Investitionen gemacht, wo wir entschieden, die Strecken, die neu kommen, man hat Radwege vermehrt unterstützt. Also es gibt auch in diesem Haushalt einige wichtige Klimaschutzmaßnahmen mit drin, Photovoltaikausbau und so weiter und so fort. Aber was natürlich, und darauf gehst du ja auch auf ein, auffällig ist, dass es einfach nicht ausreicht. Also es ist eine offensichtliche Diskrepanz zwischen der Zielsetzung der Stadt Karlsruhe und dem, was im Haushalt drinsteht, was wir jetzt zum Beispiel, kommen wir nochmal später drauf, im Haushalt beantragen, nämlich dass wir genau die Summen einstellen, die das Klimaschutzkonzept erforderlich ist, sodass wir auch wirklich diese Zielsetzung von 2040 klimaneutral zu sein erreichen, weil wir natürlich sagen, gut, wenn es jetzt nicht im Haushalt drin ist, wann soll es denn kommen? In den nächsten Jahren wird es noch schwieriger werden. Und man kann ja sicherlich nicht erst 2030 anfangen, in Klimaschutz zu investieren, weil dann ist man schon 10 Jahre zu spät dran. Und bis man eine Strecke im ÖPNV-Bereich gebaut hat, braucht es halt auch 5 oder 5 Jahre mindestens. Und das ist so ein Themenfeld, was extrem da ist. Also es ist was drin im Haushalt. Und es ist auch ein guter Schritt nach vorne im Vergleich zu früher. Es ist aber viel zu wenig im Vergleich zu dessen, was man eigentlich bräuchte, um Klimaschutz wirklich umzusetzen und das Ziel von 1,5 Grad, maximal 1,5 Grad Klimaerwärmung überhaupt einzuhalten.
Jetzt sind wir auch gerade in einem Spannungsfeld. Die Fallzahlen gehen wieder von der Decke und gerade in der Kulturbranche werden viele vor eine schwere Entscheidung gestellt, ob sie jetzt aus Solidarität und weil sie es für nötig erachten, wieder zumachen und Umsatzeinbrüche in Kauf nehmen, was in Karlsruhe jetzt an ein paar Diskotheken schon passiert ist. Gibt es da Chancen, dass da diese Einbrüche in der Form von dem Haus übernommen werden können, dass es da Ausgleichszahlungen gibt oder wird man im Endeffekt, überlässt man eine schwere Entscheidung den entsprechenden Kulturschaffenden?
Also wir haben im vergangenen Haushalt sehr stark als Linke dafür gekämpft, dass es einen sogenannten Corona-Verlustausgleich gab. Also sprich tatsächlich, dass die Verluste dieser Kulturbetrieben, der nicht kommerziellen Kulturbetrieben, muss man dazu sagen, also Diskotheken beispielsweise, Clubs, die sind wesentlich auf die Förderung von Bund und Land angewiesen, aber ja, zum Beispiel lokale Theater, Städten ja Geld von der Stadt Karlsruhe bekommen, einen Mietstundenausgleich bekommen, also dass sie nicht die Miete bezahlen müssen und so weiter und so fort. Das haben wir auch durchbekommen im letzten Haushalt, wirklich mit Ach und Krach. Da haben wir sehr stark dafür gekämpft. Am Ende war es dann wieder einstimmig. Aber natürlich, du hast recht, in diesem Haushalt ist wiederum die Frage, wie geht man damit um? Weil man muss zu einem Punkt kommen, dass man jetzt sagt, okay, die Kulturbetriebe, die werden niemals die gestundenen Mieten der letzten 1,5 Jahre zurückbezahlen können. Also, wie soll das möglich sein, wenn man gemeinnützig arbeitet, dass man plötzlich 1,5 Jahre so viel Gewinn plötzlich erwirtschaftet, dass man 1,5 Jahre Mieten wieder zurückzahlen kann? Und diese Themen sind natürlich auch im Haushalt jetzt im Gespräch. Da kommt zwar immer von der Verwaltung, kein Kulturbetrieb soll pleite gehen aufgrund von Corona. In der Realität wissen wir, wie schwierig Diskussionen sind. Also ihr kennt zum Beispiel die alte Hackerei am alten Schlachthof. Da kämpfen wir jetzt mittlerweile seit 1,5 Jahren darum, dass die endlich die finanziellen Summe bekommen. Ist ein extrem komplexes Thema. Aber das sieht man, wie schwierig das ist. Also gerade die zu unterstützen, die unter Corona zu leiden haben, ist natürlich jetzt auch in den nächsten 2 Jahren nochmal eine Kernaufgabe der Politik.
Jetzt wurde ja auch vor ein paar Monaten über das Staatstheater geredet und da ja viele beschlossen. Mentrup sagte ja schon, die fetten Jahre sind zusammen, aber sind vorbei. Ich setze nochmal an. Jetzt wurde ja auch vor ein paar Monaten über das Staatstheater geredet und da ja viele beschlossen. Mentrup hat ja gesagt, die fetten Jahre sind vorbei. Und wir als Linke haben uns ja an die Entscheidung auch nicht gerade leicht gemacht. Wie geht denn das zusammen, dass man jetzt so ein großes Projekt wie das Staatstheater beschließen kann, auf der anderen Seite aber Kulturschaffenden in dem Raum Probleme haben?
Ist natürlich jetzt eine extrem schwierige Fragestellung. Ich glaube, es ist zweifellos, dass das Staatstheater eine entsprechende Modernisierung braucht hinsichtlich der römischen Gebäude. Das muss man jetzt auch angehen, wie es dazu passt. Man stellt sich natürlich vor, dass man mit Hilfe der Mittel vom Land über das nächste Jahrzehnt hinweg irgendwann wieder so viel Erträge hat, dass man diese Maßnahmen auch finanzieren kann. Deshalb hat man da zugestimmt. Es hat natürlich jetzt auch, ist auch die Fragestellung da des generellen Umgangs mit Investitionen. Und jetzt muss man sehen, dass in den nächsten 2 Jahren nichts Neues investiert wird. Also weder in eine neue Schulsanierung wird investiert oder in weitere Gebäude energetisch zu sanieren, sondern es wird all das erstmal umgesetzt, was bisher anlief. Und mit der Hoffnung, dass man danach wieder freie Kapazitäten hat und ja Gelder so zusammenbekommt, dass man diese weiteren Projekte wie den Staatstheaterumbau finanzieren kann. Aktuell heißt es von der Verwaltung, dass man den Staatstheaterumbau finanzieren kann und dementsprechend hat man das Projekt jetzt bekommen. Ist natürlich dennoch eine Diskrepanz da zwischen ich investiere einen Neubau in der Höhe und ich muss für ein kleines Theater um 30.000 Euro kämpfen. Aber ich glaube, das ist da geht es gar nicht um den Konflikt zwischen, ich will die große Kultur wie der Staatstheater fördern und den kleinen kommerziellen Träger. Ich glaube, das ist ein Konflikt, den ich gar nicht aufmachen würde. Es ist eher die Fragestellung, versteht die Politik, über welche Summen wir sprechen? Also wenn ich um 30.000 Euro für einen Kulturträger streite, ist das keine Dimension für ein Haus. Sepp, du hast vorhin gesagt, 100 Millionen, das ist ja im Vergleich zu 1,5 Milliarden nichts. Ich würde es mal wiederholen, 30.000 Euro ist in einem 1,5 Milliarden Haushalt jedes Jahr nichts. Die fallen nicht mal mehr auf. Und da
Absolute Peanuts, ja.
absolute Peanuts, dass es jedes Großprojekt gibt, am Tag kostet es mehr. Und das sind Diskussionen, die tatsächlich im Gemeinderat geführt wird. Aber ich glaube, das ist eine völlig falsche Diskussion, weil der Haushalt wird nicht davon gesünder, wenn man jetzt jedem sozialen oder kulturellen Träger die 10.000 Euro streicht, sondern man muss mal diskutieren, wo setzt die Stadt Prioritäten? Und in den letzten Jahren hat die Stadt Prioritäten gesetzt in Großprojekten, die kaum Mehrwert für die Stadt haben, aber sehr viel kosten. Die Kombilösung 1,5 Milliarden, 40 Milliarden, also Investitionen, davon auch ein Teil durch die Kommune, natürlich ein Rest auch durch Land und Bund oder ein großer Teil. Stadthalle ist so ein Beispiel, wo man echt sagt, so, okay, man sieht den Mehrwert nicht. Und wir haben so einen ganz, ganz schönes Beispiel im Haushalt jetzt, wenn man darüber sprechen will, wo kann man eigentlich Geld sparen? Und jetzt wisst ihr das ja als Linke, wir kriegen immer den Vorwurf, wir können jetzt nicht mit Geld umgehen. So ein ganz bekannter Vorwurf. Und jetzt gibt die Stadt tatsächlich, hat wie in diesem Haushalt beschließen, dass man, nachdem die Kombilösung jetzt funktioniert, in der Innenstadt einen neuen Boden verlegt. Also da, wo man drauf läuft, neue Steine hinmacht. Und jetzt will man dort eine spezielle Steinsorte machen, weil die ungefähr vermutlich für einen Abschnitt der Kaiserstraße allein etwa 12 Millionen Euro kosten wird. Und jetzt reden wir mal nochmal über 30.000 Euro.
Reden wir
Also
denn
man
wirklich
macht.
über Steine oder über Edelsteine oder warum ist das so teuer?
Ja, man redet über Steine. Also man reißt alles auf, damit man schöne Steine hat und eine schöne Innenstadt hat. Und jetzt nimmt man noch die teureren Steine, weil man behauptet, dass die ökologisch nachhaltiger seien. Das stelle ich jetzt auch mal in Frage, ob das so da ist. Aber jetzt gibt man da 12 Millionen Euro für einen Abschnitt aus. Am Ende können es auf die 30 Millionen herauslaufen. Und das ist wirklich eine wirklich absurde Maßnahme, wenn man sieht, dass man auf der einen Seite sagt, man muss Geld sparen und anfängt bei jedem sozialen und kulturellen Träger um 10.000 Euro zu diskutieren. Und schaut, wie man es sich ausgeben muss. Und da auf der anderen Seite die Politik, und zwar mehrheitlich, ja, im Moment noch, und zwar von allen großen Fraktionen getragen, da weiter so viel Geld letztendlich im Boden versenkt, im sprichwörtlichen Sinne. Und das ist für mich ein Paradebeispiel, wo kommunale Politik tatsächlich auch nicht ehrlich im Moment ist, weil man den Bürgern immer erzählt, den Bürgerinnen immer erzählt, wir müssen jetzt Geld einsparen, Und jetzt schaut man überall, wo man kürzen kann. Aber die großen Lieblingsprojekte einer Verwaltung, unabhängig davon, was es ist, werden immer durchgesetzt und irgendwie kriegt man jetzt auch plötzlich die 12 Millionen noch finanziert.
Das ist eine hervorragende Überleitung zu dem Punkt, den ich als nächstes fragen wollte. Die Verwaltung ist ja normalerweise mit einer eigenen Meinung belastet, praktisch auch, die in der Regel vom Mentrup vertreten wird auch. Gibt es schon irgendwas, was die Verwaltung jetzt bereits vor der Haushaltsentscheidung vorbereitet? Wie ich zum Beispiel gehört habe, dass Stellen, die im Moment auslaufen, weil Leute in Rente gehen. Wir sind ja in einer Phase, in der sehr viele ältere Mitarbeiter der Stadt zum Beispiel in Rente gehen, einfach nicht mehr ausgeschrieben werden und man praktisch darauf wartet, dass man die eventuell gestrichen bekommt oder sowas in der Art. Kannst du da mehr zu erzählen, was die Verwaltung jetzt schon an Maßnahmen vorbereitet?
Ja, das ist also in der Tat so, dass die Verwaltung schon Maßnahmen umsetzt. Beispielsweise hat man jetzt schon im laufenden Jahr von jeder städtischen Gesellschaft X% Einsparen verlangt. Die konnten die Gesellschaften machen oder einsparen, wo sie wollten, aber das kann sein, dass weniger Leistungen erbracht wurde, gewisse Ausgaben nicht umgesetzt wurden und auch jetzt in diesem, also schon im Jahr 2021, einige Projekte von der Verwaltung so nicht umgesetzt wurden oder kein Geld ausgegeben wurden. Das war tatsächlich nicht so ganz transparent für uns an vielen Stellen. Ein Beispiel war tatsächlich dieses ticketfreie ÖPNV für Menschen bis 25 Jahre. Da konnten wir drüber abstimmen. Das hat dann der Mehrheit des Gemeinderats wieder zurückgezogen, obwohl wir es damals im Haushalt durchgesetzt haben. Genau, also solche Einsparziele gibt es. Das Personaleinstellung, das ist tatsächlich ein Thema. Die einzelnen Bereiche sind angehalten, möglichst viel einzusparen und auch die Stellen immer zu überprüfen, ob die tatsächlich notwendig sind. Und man versucht jetzt, sich in gewisser Zeit, gewissen Raum Zeit zu erkaufen, damit man diese Diskussion im Gemeinderat führen kann und jeden Bereich durchgeht und zu prüfen, brauche ich diese Stellen? Wofür hätten die Stellen eingestellt werden müssen? Wo kann ich reduzieren? Wo muss ich nicht nachbesetzen und so weiter und so fort? Das ist eine dieser großen Projekte, die man jetzt als Verwaltung angestoßen hat, weil die Personalkosten einen enorm hohen Anteil der Ausgaben der Stadt Karlsruhe ausmachen. Das ist so, aber das ist natürlich klar, weil man braucht halt gutes Personal und gut bezahltes Personal, um die Leistungen zu erbringen, die man braucht. Also jede Leistung, die man umsetzen will, sei es irgendwie Klimaschutzpolitik zu machen oder wohnungslosen Menschen zu unterstützen, da braucht es letztendlich Personal und Geld dafür. Das ist ein Problem, mit dem wir umgehen müssen.
Als ich mir die Haushaltsdebatten über den Livestream angetan habe, anders kann ich das teilweise nicht formulieren, habe ich halt auch mitbekommen, dass sehr viele Dinge jetzt in Frage gestellt werden als freiwillige Leistungen. Wie mein Lieblingsbeispiel ist daran, als Tom Hoyem von der FDP in Frage gestellt hat, ob ein Zoo eine städtische Kernaufgabe sei oder ob dies nicht besser eine öffentliche Gesellschaft werden müsste, was hieße, dass sie selber Profit machen müsste, was während einer Pandemie natürlich noch wahnwitziger ist, als dass man mit einem zu großen Profit machen könnte überhaupt. Gibt es da noch irgendwas besonders Nennenswertes oder bedrohlich, was vielleicht auch durchkommen könnte von den anderen Fraktionen bereits? Und was sind dann eigentlich unsere Vorstellungen dafür?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass da sehr viele Gedankenspiele existieren, die wir, glaube ich, als Linke, also die müssen wir als Linke konsequent ablehnen und das werden wir auch tun. Also Gedankenspiele im sozialen und kulturellen Bereich, dazu gehört beispielsweise auch dazu, jetzt zu anfangen zu privatisieren. Das ist letztendlich das genau das zu machen. Also jetzt versuchen, Profit irgendwo zu erwirtschaften, ist total der falsche Ansatz, weil da wiederhole ich mich. Das sind nicht die Summen, worüber wir sprechen. Also man kann die freiwilligen Leistungen durchgehen und das meiste, das sind wirklich kleine Ausgaben. Und ich glaube, in diesem Haushalt ist noch nicht die Gefahr so groß, weil die meisten einigen sich darauf, dass man den Sparkurs der Verwaltung mitträgt, zähneknirschen. Manche scheren auch lustigerweise davon aus, das können wir gleich drauf kommen. Aber die meisten halten sich sehr zurück mit irgendwelchen Vorschlägen, dass jetzt irgendwelche Gesellschaften geschlossen werden, die man als nicht als eine freiwillige Ausgabe sieht. oder irgendwelche Sozialkürzungen zu machen. Also diese Anträge liegen nicht vor, außer der AfD. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was die AfD macht. Das war alles, was das Thema Migration, Klimaschutz oder irgendwas, was halbwegs progressiv sich anhören könnte, drin hat, versucht die AfD jetzt rauszustreichen. Da findet sie aber keine Mehrheiten. Also das ist nicht der Hauptkampf, den wir führen können.
Immerhin das.
Immerhin das, ja. Also kann ja immer noch schlimmer kommen, aber tatsächlich ist das nicht das Problem. Aber tatsächlich ist im Moment so, dass die Politik sehr unschlüssig aus meiner Sicht ist, die Fraktion, wo man dran gehen soll. Es gibt natürlich Diskussionen und da kommt dann das Thema ÖPNV als ganz großer Diskussionspunkt auf, weil das ist tatsächlich der Bereich, wo man, wenn man schaut, woher kommen denn die Mehrausgaben? Ich finde, das ist ja einer der Kernfragen, der ÖPNV da drin steht. Und wieso kommen da die Mehrausgaben? Natürlich steigen die Kosten für Personal, wir geben mehr aus für Schienen, aber ich denke, das sind alles total notwendige Aufgaben, wenn wir den ÖPNV, den öffentlichen Nahverkehr stärken wollen für den Klimaschutz. Ein großer Kostenpunkt, und das gibt ja keiner gerne zu, ist immer noch die Kombilösung. Wir sprechen davon, dass die Verkehrsbetriebe ungefähr 100 Millionen Euro schlechter dastehen als früher. Davon sind halt allein 50 Millionen Euro auf die Kombilösung zu schreiben. Da steht keiner hinter Kommunalpolitik von der CDU oder sonst wo und sagt, die Kombilösung war ein Fehler. Die hätten wir niemals bauen können. Also genau die Fraktion, die das ja damals bei so einem Bürgerentscheid unterstützt haben, da korrigiert das keiner, dass die Stadthalle so viel mehr gekostet hat und eine Maßnahme ist, die man, glaube ich, heute niemals so treffen würde. Da steht sich auch keiner drin. Und da ist diese politische Verantwortung existiert nicht. Und ich bin auf den ÖPNV gekommen, weil das ein schönes Beispiel ist, weil es durchaus Diskussionen von einigen Fraktionen gibt. Ja, jetzt muss man beim ÖPNV einsparen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich und auch die Zuhörerin, wo will man denn beim ÖPNV einsparen? Also, so, ja, was sind da Vorschläge? Und da diskutieren ja ganz absurde Gedankenspiele rum. Eine Maßnahme, wie man Geld sparen möchte, gibt es ja heute in den Presse, in den letzten Wochen in der Presse zu lesen, dass man die Inverter jetzt abschafft. Da geht es um Diskussionen wie Outsourcing von bestimmten Leistungen, also wirklich ganz gute Gedankenspiele. Und noch viel schlimmer, es gibt Überlegungen, dass man jetzt statt im 10-Minuten-Takt den Takt verringert. Also nur noch alle 15 Minuten die Bahn fährt. Das habe ich schon gehört. Also total absurd, kann ich nur dazu sagen. Wir wollen den ÖPNV stärken. Wir wollen, dass mehr als doppelt so viele Menschen wie heute 2030 den ÖPNV nutzt. Das ist ein Ziel, damit wir den Klimaschutz unsere Klimaschutzziele erreichen. Und jetzt sagen wir, wir wollen die Taktung des ÖPNV verringern. Das wird nicht von der Stadt diskutiert, das muss man auch dazu sagen. Da gibt es die Diskussion nicht, aber ich weiß von einigen Fraktionen, dass diese Gedankenspiele da sind. Das sind Themen, da muss man ganz klar entgegentreten. Oder es gibt Anträge dazu, wir müssen jetzt weniger für Klimaschutz machen. Absolutes Negativbeispiel, was man nicht machen sollte. Oder wir müssen jetzt im Kita-Bereich anfangen zu sparen, weil wir reduzieren die Kita-Beiträge. Absolute völlige falsche politische Ausrichtung und völlig widersprüchlich zu Zielen, die wir als Linke haben und ich glaube, die jeder Bürger in dieser Stadt hat, nämlich, dass man eine soziale Stadt hat, dass man eine klimafreundliche Stadt hat, eine attraktive Stadt hat. Ja, und das ist, sind genau solche Themen, wie du angesprochen hast, Themen, die völlig daneben sind.
Für ZuschauerInnen, die den Code für Outsourcen nicht immer ganz verstehen, heißt, ist das in der Regel auch, dass man einfach eine Firma, die nicht der Stadt gehört, anstellt, die einfach ihre Mitarbeiter schlechter bezahlt in der Regel oder zu mehr Stunden arbeiten lässt.
Solange die Parkkosten für Autos die gleichen bleiben, schon seit Jahren.
Ja, gut, dann kommen wir zu dem wirklich interessanten Teil dieses Gesprächs. Was würden wir uns an der Stelle wünschen? Was sind unsere Vorstellungen als Die Linke davon? Was in diesem Haushalt mehr sein muss, was unbedingt bewahrt werden muss, denn ich glaube, der größte Fokus wird wohl darauf liegen, dass wir bestimmte Dinge davor schützen, weggestrichen zu werden.
Also genau, du hast es schön gesagt. Unser erster Fokus liegt darauf, mal Nein zu sagen. Ich glaube, ab und zu ist das notwendig, nämlich Nein zu sagen zu allen Kürzungen im sozialen oder kulturellen Bereich, die vorgesehen sind, beziehungsweise Anträge, die umgesetzt wurden oder die beschlossen wurden, jetzt rückgängig gemacht wird. Das hat man im Unterschied zu den früheren Jahren, wo man den Haushalt gekürzt hat, jetzt keine Kürzungen direkt im sozialen und kulturellen Bereich. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt der Träger so und so viel Euro gekürzt wird, der Träger XY oder das Theater kriegt jetzt 10.000 Euro weniger. Das gibt es in dem Fall nicht. Das wird sicherlich eine Diskussion in 2 Jahren werden, aber für die nächsten 2 Jahre ist da nichts drin. Aber jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Wir sagen ganz klar, dass zum Beispiel die Fachschulen nichts mehr kosten sollen, weil wir sagen, das Recht auf Weiterbildung muss kostenfrei sein, Bildung muss kostenfrei sein. Oder wir sagen auch weiterhin und werden das sind beantragen das weiterhin, Menschen bis 25 Jahre, die wenig Geld haben, das sind ungefähr 5.000 bis 6.000 Karlsruher Jugendliche, Schüler und Jugendliche, sollen kostenfrei den ÖPNV nutzen können. Wir sagen, dass das finanzierbar ist. Das ist so ein Bereich, wo wir sagen, wir wollen da weiterhin das lassen, was wir bisher haben. Das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wo wir sagen, wir sehen natürlich die Schwierigkeit des Haushaltes an. Wir sagen aber, wir müssen es dennoch machen. Ein schönes Beispiel im Sozialbereich. Wir wollen, dass bezahlbare Wohnraum mehr geschaffen werden. Deshalb wollen wir die Mittel für genau diese Leistungen erhöhen. Wir wollen beispielsweise, dass ja weiterhin das Thema Klimaschutz vorangetrieben wird in der Stadt. Also fordern wir, dass mehr Stellen geschaffen werden, wie das Klimaschutzkonzept es vorsieht. Das kann sein, dass wir also zum Beispiel für das Thema Fußverkehr mehr Stellen geschaffen werden, für das Thema Bevorrechtigung ÖPNV. Wir wollen mehr Stellen schaffen im Thema von Gebäudesanierungen. Das sind so Beispiele, wo wir mehr Personal investieren wollen und wo wir mehr Geld in die Hand nehmen wollen, damit wir die Projekte, die wir haben, beispielsweise eine autofreie Stadt, ein attraktiver Radverkehr weiterhin haben. Zu diesem ganzen Sozialbereich gehört beispielsweise auch, was wir jetzt gefordert haben, und Gott sei Dank haben wir es jetzt durchgekriegt in der letzten Woche, dass zum Beispiel kostenlose Hygieneprodukte für menstruierende Personen an Jugendeinrichtungen und an Schulen, in ausgewählten Schulen bereitgestellt werden. Solche Themen, um die einfach diese ja, Gleichberechtigung und das Thema soziale Gleichheit in der Stadt nochmal zu unterstützen. Also diese Themen sozialen Wohn- und Klimaschutz, da wollen wir letztendlich mehr ausgeben. Und wir sagen, dass wir können das leisten als Stadt Karlsruhe. Wir sehen das auch und wir sagen gleichzeitig auch, gut, es gibt Maßnahmen, da kann die Stadt mehr Geld ausgeben, mehr Geld einnehmen. Beispielsweise, indem wir gewisse Steuern erhöhen. Wir sagen, bei der Gewerbesteuer wollen wir mehr als die Verwaltung erhöhen. Wir wollen das Thema Vergnügungssteuer und eine Übernachtungssteuer nochmal zusätzlich einführen, also eine Reihe von Einnahmen erhöhen und zum Beispiel bei dem Thema Anwohnerparken, also darum, wo es geht, im Autoverkehr zu besteuern oder Parkgebühren allgemein in der Stadt deutlich mehr einnehmen, als es bisher ist. Auch haben wir zum Beispiel einen Antrag gestellt, dass wir versuchen wollen, die Personalkosten für Geschäftsführer und weitere Leitungsebenen in den städtischen Gesellschaften kontinuierlich zu reduzieren. Das ist übrigens auch eine Diskrepanz in der Diskussion. Wir hören immer, wir müssen beim Personal die Kosten reduzieren, aber wir reden immer nur um das ausführende Personal, weil wir reden nie über Leitungsstellen, wir reden nie über Manager und so weiter und so fort. Also das sind Themen, wo wir sagen, wir können Geld einnehmen, mehr Geld einnehmen oder Geld sparen und natürlich solche Themen nicht mehr auszugeben wie ja, für diese Pflastersteine, die in der Kaiserstraße, die ich erwähnt habe, oder dass wir weniger Geld ausgeben für den Straßenbau. Also das sind Themen, wo wir sagen, wir können mehr Geld einnehmen. Liebe Stadt, folgt uns dann Anträgen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, unsere sozialen Forderungen, die wir als Linke haben, letztendlich im Haushalt zurückzustellen und die vernünftig zu finanzieren.
Klingt ja schon mal alles ziemlich gut. Was könnten unsere ZuhörerInnen dafür tun, um euch dabei zu unterstützen? Kann man den Mentro persönlich anrufen oder dem Regierungspräsidium aufs Dach steigen in irgendeiner Weise?
Ja, leider glaube ich nicht, also dem Regierungspräsidium aufs Dach zu steigen, das würde ich gerne mal persönlich machen, ja. Ich glaube, das bringt tatsächlich nichts, aber jetzt zum Beispiel als Gemeinderatsfraktion sind wir jetzt in vielen Stadtteilen präsent und versuchen da die Bürger zu informieren, was jetzt gerade kommt. Wir machen beispielsweise so eine Postkartenaktion, da kann jeder Bürger direkt diese Postkarte draufschreiben, was er sich eigentlich von der Politik wünscht. Oder halt eben nicht wünscht von der Politik, nämlich an sozialen, kulturellen Leistungen zu kitzen, direkt an den OB als eine Postkarte zu schreiben, um einfach deutlich zu machen, hey, hier gibt es eigentlich noch Menschen in dieser Stadt, die tragen das nicht alles mit. Die tragen nicht mit, dass wir für die einen Projekte sehr viel Geld investieren und für die uns sehr viel Geld verschwenden aus unserer Sicht und für die anderen wichtigen Projekte, die wir in dieser Stadt haben, kein Geld übrig haben und dort kürzen und damit vor allem immer Menschen, die treffen, die es eh schon schwierig haben in Deutschland, die aufgrund der verschiedenen Themen auf der Bundesebene Richtung soziale Ungleichheit oder einfach Schwierigkeiten haben. Und wenn man da Interesse hat, kann man gerne auf uns als Gemeinderatsfraktion zukommen, jetzt für diesen Haushalt, aber natürlich auch für die nächsten Haushalte. Ich glaube, man muss wirklich schaffen, Kommunalpolitik weg von diesen reinen parlamentsfixierten Diskussionen zu bringen. Ich finde es nett, also nicht falsch verstehen, es ist richtig, dass man es im Gemeinderat diskutiert und versucht, da irgendwie die anderen zu überzeugen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man von außen Druck aufbaut und sagt, hier sind Bürgerinnen, die wollen eine andere Art und Weise, wie man eine Stadt definiert und wie man eine Stadt lebt. Und ich glaube, wenn man da Interesse hat, freuen wir uns natürlich sehr als Linke auch, wenn man da aktiv ist und mit teilnimmt.
Gut, was sind denn jetzt noch die nächsten Schritte? Also bis wann haben wir dann den Haushalt? Es sind ja momentan noch die Diskussionen. Wann wird der verabschiedet?
Der wird jetzt in den nächsten 2 Wochen letztendlich verhandelt. Also wenn wir auf den Kalender schauen, ist, glaube ich, übernächste Woche am 7., 8., 9. sind die Haushaltsberatungen. Dort kommen jetzt alle Anträge von allen Fraktionen auf den Tisch und werden dann einzeln diskutiert und abgestimmt. Wenn das letztendlich alle Anträge abgestimmt werden und man jetzt so ein Gesamtergebnis hat, dann folgt Ende Dezember letztendlich oder ja die finale Verabschiedung des Haushaltes, wo dann genau festgelegt ist, wofür man mit Geld ausgibt und jede einzelne Maßnahme drinsteht. Und dann im Januar beginnen quasi die 2 Jahre, wo man dann das Geld ausgibt. Also in dem nächsten Monat entscheidet sich alles. Und wer sich interessiert für unsere Anträge, wir werden sicherlich im Rahmen des Haushalts jetzt auch über unsere Social-Media-Kanäle über jeden einzelnen Antrag oder die großen Anträge informieren und einfach kenntlich machen, wofür stehen wir, wofür setzen wir jetzt ein. Und wir als Fraktion haben jetzt so ein bisschen die Aufgabe, natürlich zu schauen, können wir noch irgendwo für unsere Themen Mehrheiten erzielen. Ich will da keine Hoffnungen machen. Ich glaube, dass es schwierig wird, weil das hängt ja nicht von uns ab. Schön wäre es, wenn wir 25 Gemeinderätinnen und damit die Mehrheit im Gemeinderat haben. Wir haben leider nur 3 Gemeinderätinnen, also wir sind auf andere Fraktionen angewiesen. Und wir versuchen natürlich jetzt in den nächsten 2 Wochen doch mal andere Fraktionen zu überzeugen, mit unseren Projekten mitzugehen und zumindest Teile unserer Maßnahmen umzusetzen.
Gut, dann können wir dafür auf jeden Fall nur für das Beste hoffen. Dann würde ich an der Stelle mich auf jeden Fall bedanken. Ich glaube, es war sehr lehrreich. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Bleibt gesund, geht euch impfen.
Und boostern.
Dann vielen Dank auch von meiner Seite an der Stelle für die Einladung und für das nette Gespräch. Ich hoffe, ich konnte so einen allgemeinen Überblick geben, wo wir stehen. Also, dass wir natürlich in einer schwierigen Situation sind, aber ich glaube, man muss nicht immer dem Schwarzmalerei oder den Schwarzmalerinnen hinterherrennen, sondern wir machen und versuchen, bewusste linke Politik in Karlsruhe umzusetzen und dafür einzustehen. Ich glaube, wir kämpfen sehr, sehr stark dafür jetzt im Haushalt, dass unser Versprechen einer sozialen, solidarischen Stadt, dass das in der Realität umgesetzt wird und versuchen in diesen wichtigen politischen Feldern, sei es im Sozialbereich, im Wohnen, in der Kultur, im Bereich der Verkehrswende, Stichwort ticketfreie ÖPNV, autofreie Stadt, Umbau zur klimaneutralen Mobilität und am Ende natürlich in diesem großen Themenblock, der wie können wir klimaneutral leben in der Zukunft, die richtigen Weichenstellungen zu setzen. Und an der Stelle, glaube ich, können wir uns tatsächlich auch als Linke sagen, wir machen die richtige Politik. Wir versuchen, die Menschen davon zu überzeugen und auch versuchen, sie in der Politik so umzusetzen, dass wir sagen können, am Ende von unseren 5 Jahren, wenn wir dann über 2024 Kommunalwahlen sprechen, dass wir gezeigt haben, dass linke Politik funktioniert und dass, wenn mehr Menschen sich einbringen in der Kommunalpolitik, wir eine andere Stadtpolitik möglich machen können. Weil ich glaube, dieses Mantra der Alternativlosigkeit, dass wir müssen jetzt sparen, wir müssen jetzt kürzen, das ist ein absolut falsches. Es gibt immer Optionen. Das ist immer das Ergebnis von einer Diskussion, von Demokratie. Und ich glaube, wir müssen wirklich die Frage stellen, wofür wollen wir Geld investieren? Und das sind diese großen Themen. Wie kann ich Menschen, die in Armut leben, besser unterstützen? Wie kann ich eine attraktive Stadt für alle schaffen? Wie kann ich die Klima und das Umwelt schützen? Da gibt es Möglichkeiten und da müssen wir einfach alle aktivieren. Die Bürgerinnen müssen aktiv werden. Die gesamtgesellschaftliche Linke und wir als Linke sind da stark aktiv. Und ja, lasst uns hoffen, dass der Haushalt gut wird, dass wir schaffen, diese Kürzungswelle zu stoppen, dass wir die richtigen Schwerpunkte setzen und die richtigen Weichenstellungen setzen. Und ansonsten natürlich, dass wir gut durch die nächste vierte Welle kommen, dass wir uns alle möglichst gut schützen und ansonsten dann über Dezember die freien Tage genießen können.
Dann heißt es wohl dranbleiben und unbequem bleiben. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist als Gast. Ich hoffe, dass wir dich zu einem entsprechenden Thema auch in Zukunft wieder als Gast begrüßen können. Und ich freue mich dann, die ZuhörerInnen zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen.
Wir halten euch auf den Laufenden. Wiedersehen.
Tschüss.